Das merken die Gäste auch beim Frühlingsfest, dass es einfach ein Rahmen ist, wo der entspannt ist. Wir wollen, dass die Leute Spaß haben an dem Abend. Wir wollen nicht, dass es eine steife Veranstaltung wird, wo alle ja wie gebannt auf ihren Stühlen sitzen, sondern wo sie einfach beim Glas Bier sagen: Was machst du da eigentlich? Ja, und oh, hört sich spannend an.
Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 84. Bayerisch-chinesisches Frühlingsfest im Sommer 2022. Stefan Geiger hat Regionalwissenschaft und Sinologie studiert. Seit fast 20 Jahren leitet er erfolgreich das China-Forum Bayern und hat es zu einer der wichtigsten Netzwerkplattformen für China in Deutschland etabliert. Die Veranstaltungen wie Business Frühstück und Bayerisch-Chinesisches Frühlingsfest sind sehr beliebt und werden von Vertretern aus der Wirtschaft, Politik und Wissenschaft gerne besucht. Wir sprechen heute über diese erfolgreiche Netzwerkarbeit und Bedeutung des deutsch-chinesischen Wirtschaftsaustausches in einer neuen Zeit. Hallo Stefan, danke für deine Zeit.
Hallo Xiaolong, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich sehr, dass wir in letzter Woche am Freitag eine gemeinsam erfolgreiche Event veranstaltet haben, Taizang KMU-Konferenz. Und heute sprechen wir auch wieder über die Netzwerkarbeit, die gute Netzwerkarbeit von euch. Also darüber freue ich mich sehr. Danke nochmal für deine Zeit. Und wo befindest du dich gerade?
Ich bin gerade heute tatsächlich im Homeoffice in der Nähe von München in Unterhaching. Genau, wir haben jetzt auch nach Corona also einen Wechsel bei uns mit teilweise Büro, teilweise Homeoffice. Und heute bin ich ausnahmsweise mal im Homeoffice.
Das ist quasi, wir kommen noch später auf das Thema, kurz vor dem Frühlingsfest, diesmal im Sommer, und Ruhe vor dem Sturm. Du genießt so ein bisschen die letzte Ruhe vor der große Fest.
Naja, genießen würde ich sagen, ist etwas übertrieben. Also wir sind tatsächlich natürlich jetzt eine Woche vor dem Fest komplett landunter, weil man versucht natürlich immer so früh wie möglich alles fertig zu machen, dass man dann ganz entspannt sozusagen das Fest reingehen kann. Das ist immer so der Wunsch, aber die Realität sieht leider meistens anders aus.
Wir werden noch später auf das Fest und auf die Veranstaltung kommen. Lass uns etwas, ein paar Sätze über dich nochmal sprechen, dass du uns nochmal erzählen kannst. Du hast ja, wie gesagt, schon in der Anmoderation Chinesisch studiert. Und wie oft warst du dann in China beruflich unterwegs und für wie lange?
Also mein erster Aufenthalt in China war nicht beruflich, sondern zum Studium gewesen. Das war von 1995 bis 1996. Und das war das spannendste Jahr, was ich in meinem Leben je hatte. Also ich hatte 3 Jahre Chinesisch studiert, bevor ich überhaupt das erste Mal in China war und fand das total abgedreht. Also ich habe noch nie ein Land erlebt, wo die Unterschiede so groß waren zu Deutschland wie damals in China. Und bin dann, weil ich so begeistert war, davon 1997 direkt nochmal für 2 Monate hingefahren, um im Land noch mehr reisen zu können, um da noch mehr anschauen zu können. Und dann habe ich mein Studium 2000 abgeschlossen. Also ich habe auch recht lang studiert, muss man ganz ehrlich sagen. Ich war nicht der Schnellste. Und war danach dann leider nur noch einmal tatsächlich, glaube ich, privat in China unterwegs, der Rest immer beruflich. Beruflich heißt aber auch ganz nette Treffen dort, weil wir haben auch einige Mitglieder in China und die wollen wir natürlich auch gerne besuchen, wollen gerne wissen, was die brauchen, wie wir sie unterstützen können. Das heißt, ich war die letzten Jahre vor Corona mindestens einmal vor Ort, um Mitglieder zu besuchen, um uns auszutauschen, ohne jetzt eine harte Agenda zu haben, sondern einfach wirklich, um im Gespräch mit den Mitgliedern zu bleiben. Dann haben wir auch immer einmal im Jahr eine Unternehmerreise nach China organisiert, jedes Mal irgendwo in einem anderen Landesteil, wo ich selber auch extrem viel mitgenommen habe. Also wir waren in Guangxi und in Yunnan und in verschiedensten Provinzen unterwegs, wo ich vorher auch noch nicht war. Und ja, ich habe immer versucht, so 3-mal im Jahr eigentlich nach China zu kommen, um einfach wieder auf dem neuesten Stand zu bleiben.
Ja, das sind ja wirklich zig China-Reisen in der letzten 20 Jahre. Wenn wir noch ein bisschen in der Zeitreise bleiben, für die Anfangszeit deiner China-Karriere, du warst in China. Sicherlich hast du trotz deiner China- oder Chinesischkenntnisse viele Punkte gefunden. Was ist eigentlich ein krasses Erlebnis für dich damals in der kulturellen Unterschiede, was du da erlebt hast?
Also, was ich halt immer wieder feststelle in China und was für mich die krassesten Erlebnisse sind, ist einfach diese indirekte Kommunikation in China. Also ich würde sagen, ich beschäftige mich jetzt seit 30 Jahren mit China und habe immer noch in jedes interkulturelle Fettnäpfchen, in das man so treten kann. Also es ist immer erschreckend. Aber vielleicht so ein Beispiel aus meiner Studentenzeit, wo ich das erste Mal erlebt habe. Also ich war 1995 dort gewesen. Ich war in einem Wohnheim, im Studentenwohnheim an der Uni in einem Doppelzimmer und hat mit einem Partner, also einem anderen Studenten zusammengelebt und wir hatten komplett andere Tagesrhythmusse. Ja, also ich bin spät abends habe ich gelernt, bin nachts ins Bett. Er ist früh morgens um 5 aufgestanden, hat dann gelernt. Also es hat einfach nicht funktioniert und ich habe dann beschlossen, okay, ich will jetzt ein Einzelzimmer haben nach ein paar Monaten. Und ich wusste auch, dass einige Zimmer frei sind, ja. Und ich dachte mir, ich gehe jetzt mal in das Ausländerstudentenbüro und sage, ich möchte gerne ein Einzelzimmer haben. Und kam dorthin und das hieß, geht nicht, ist keins frei. Und ich dachte mir, hä, ich wusste, also ich habe gesagt, 100, Zimmer 118, 123, 129, alle frei, wo liegt das Problem? Und dann hat er vom Ausländerbüro gesagt, ja, aber da kommen nächste Woche Studenten aus Korea, die kriegen dann diese Zimmer. Und ich wusste, er lügt mich an. Ich wusste, die kommen nicht, ja. Und er hat gesagt, okay, wenn die nächste Woche kommen, alles okay, dann kriege ich kein Zimmer, aber ansonsten möchte ich ein Zimmer haben. Also nächste Woche kamen keine Studenten aus Korea. Ich bin wieder hingegangen, habe gleich mein Einzelzimmer und es hieß, es geht nicht. Und ich wusste nicht, warum. Ich wusste einfach nicht, warum. Ich habe den Sinn nicht verstanden. Und dann bin ich jeden Tag hingegangen, habe gesagt, ich will mein Einzelzimmer, ich will mein Einzelzimmer. Und nach 3 Wochen kam er zu mir und meinte, hey, morgen kommen Freunde von mir vorbei, die wollen mehr über Deutschland erfahren und die würden mich auch zum Essen einladen und ob ich ihnen nicht was über Deutschland erzählen könnte. Und da dachte ich mir, wann? Und habe gesagt, ja, morgen früh um 10, aber da habe ich Unterricht. Und er meint, ja, die holen dich aus dem Unterricht raus und dann. Ich dachte mir, komisch. Also Unterricht war immer das Allerwichtigste. Und warum soll ich dir, Idiot, jetzt einen Gefallen tun, um deine Freunde hier was über Deutschland zu erzählen? Aber ich dachte mir, gut, die wollten mich zum Essen einladen und ein gutes Essen kann man auch nicht ausschlagen. Also habe ich gedacht, okay, und tatsächlich am nächsten Tag kamen die zu meinem Klassenzimmer, haben mich rausgeholt. Und unten im Foyer dieses Ausländerwohnheims war auch noch eine rumänische Studentin. Da dachte ich mir, okay, die wollen anscheinend nicht nur was über Deutschland lernen, sondern auch über Rumänien. Das ist eine komische Kombination. Und dann sind wir mit diesen Freunden eben in die Stadt gefahren, nach Nanjing. Ich habe in Nanjing studiert und sind dort in ein Hotel gefahren. Und in diesem Hotel war eine große Veranstaltung und eine Firma wurde neu gegründet in Nanjing. Und auch Nanjing TV war vor Ort und hat diese Firmengründung gefilmt. Und die brauchten einfach zwei Ausländer, die vorne in der ersten Reihe sitzen, um
Ach
sagen zu
so.
können, wir haben hier auch ausländische Gäste, die unserer Firmengründung hier beiwohnen. Und dann saßen wir also 2 Stunden dort in der ersten Reihe, wurden fotografiert, gefilmt. Danach gab es ein leckeres Essen, ein richtig tolles Menü. Und wir sind zurück ins Wohnheim gefahren und einen Tag später hatte ich mein Einzelzimmer. Ja, und das sind eben so Sachen, die man einfach nicht durchschaut als Ausländer. Es
Ja.
passieren immer wieder Dinge, die versteht man einfach nicht. Und man fragt sich, was ist der Hintergrund, ja? Und da ist eben diese Kommunikation ganz anders, als es bei uns der Fall gewesen wäre. Und solche
Ja.
Sachen sind mir immer wieder passiert jetzt im Laufe der letzten 30 Jahre, wo ich erst entweder gar nicht gemerkt habe oder sehr viel später erst, worum es eigentlich ging. Ja? Und
Ja. Also ich stimme dir zu, solche Geschichten prägen einen natürlich. Und du hast ja mittlerweile fast 30, mindestens über 20 Jahre mit China zu tun, berufliche Art. Was hat diese Erfahrungen dich als Person geprägt oder dir persönlich was gebracht, außer dass du jetzt weißt, du möchtest überall Einzelzimmer haben.
Wenn ich nette Mitbewohner habe, die zu mir passen, bin ich auch gerne noch in allen Doppelzimmern unterwegs. Daran soll es nicht scheitern. Aber ja, ich habe ja vorher gesagt, China war für mich damals komplett einzigartig. Ich war vorher bereits in den USA gewesen, im europäischen Ausland. und fand natürlich, das war alles anders. Aber China war halt so ganz anders, ja, so komplett anders als alles, was ich kannte. Und ich denke, da habe ich viel gelernt, wie man sich versuchen muss, in einem anderen Background zu bewegen, sei es wirtschaftlich, sei es kulturell, aber auch mal den Blick auf der anderen Seite einzunehmen. Ja? Also zu versuchen, zu verstehen, wie ein anderes Land, was anders sozialisiert ist, was ein anderes Regierungssystem hat, ein anderes Gesellschaftssystem hat, wie das tickt und wie die Menschen dort denken. Also dieser Perspektivwechsel, den man ab und zu mal dann vornehmen kann und sagen, wie sehen denn die Chinesen Deutschland? Ja, also und warum sehen sie Deutschland so, wie sie sie sehen? Ich glaube, das hat mich persönlich schon auch weitergebracht, dass man vielleicht leichter eine andere Perspektive einnehmen kann.
Das habe ich mit vielen auch, die ähnliche Erfahrung gemacht haben, auch dieselbe Rückmeldung. Ich denke mal, da hast du in der Fall schon früh und die kulturelle Komfortzone verlassen. Und somit hast du die bessere Möglichkeit, sozusagen zurechtzufinden, wenn die Situation nicht so ganz in der traditionellen Bereich sich befindet und dass da besser vorbereitet bist. Also ich denke, ja, kulturelle Komfortzone, das ist ein Begriff, der mir jetzt spontan eingefallen ist. Das
Ein
passt
schöner
ganz gut.
Begriff. Ja, aber wie gesagt, ich mache nach wie vor auch immer noch kulturelle Fehler. Das ist also auch wenn ich immer denke, ich habe jetzt ein bisschen was verstanden, merke ich dann doch immer wieder, mir passieren auch viele Anfängerfehler. Ja, von denen ich denke, die müsste man eigentlich vielleicht nach 30 Jahren Beschäftigung mit China vielleicht etwas besser verstehen. Aber gut, so ist das.
Jetzt bist du ja seit fast 20 Jahren Geschäftsführer vom China Forum Bayern. Man kann fast sagen, du hast deine Leidenschaft zu Beruf gemacht. Was macht eigentlich China Forum Bayern? Welche Dienstleistung bietet ihr und wer sind die Kunden von euch?
Also China Forum Bayern wurde 2003 gegründet. Das war eine rein private Initiative von Unternehmen hier in Bayern, die gesagt haben, wir wollen ein Netzwerk aufbauen, um uns gegenseitig in den China-Aktivitäten zu unterstützen. Also wir sind keine staatliche Einrichtung, sondern wir sind eine rein private Einrichtung. Damals eben gab es 17 Gründungsmitglieder. Mittlerweile sind wir bei über 200 Mitgliedern im China Forum und wir haben zwei Säulen. Die eine Säule sind wirklich unsere Mitglieder, die wir in all ihren China-Aktivitäten unterstützen möchten. Und wir sind ein gemeinnütziger Verein. Das heißt, wir selber, ich selber, darf nicht beraten. Ja, das ist uns auch von Gesetzes wegen nicht erlaubt. Das wollen wir auch gar nicht, weil wir in unserem Netzwerk Mitglieder haben, die das viel, viel besser können. Ja, also wir haben spezialisierte Anwaltskanzleien, Steuerkanzleien, Personal, alle Bereiche, Management. Und die Idee ist, dass die Mitglieder mit all ihren Fragen zu uns kommen können. Und wir gucken dann, welche die passenden Partner in unserem Netzwerk sind, die weiterhelfen können. Also das ist so die eine Säule. Und wir wollen tatsächlich, dass die Mitglieder mit allen Fragen zu uns kommen. Und wir sind komplett neutral. Ja, also wir kriegen keine Provisionen für irgendwelche Vermittlungen von Aufträgen, sondern wir wollen die beste Lösung, den besten Partner für die Anfragen finden. Und die zweite Säule, die wir haben, eben als China Forum, sind die Veranstaltungen. Also auch das ist gesetzlich geregelt. Wir dürfen als Verein eben hauptsächlich Veranstaltungen machen. Und unser Ziel ist eben nicht der Kulturaustausch, sondern in erster Linie der Wirtschaftsaustausch. Das heißt, wir machen also Veranstaltungen zu allen möglichen aktuellen Wirtschaftsthemen in den deutsch-chinesischen Beziehungen.
Sehr schön. Und du bist ja, wie ich gesagt habe, schon fast 20 Jahre als Geschäftsführer. Das heißt, du machst deine Aufgabe sehr gerne. Und welche konkrete Aufgabe hast du persönlich in diesem Umfeld? Sind auch so die beste Aufgabe, die du gerne machen möchtest in der Netzwerkarbeit und in deiner Aufgabe?
Ja, also wir sind ein kleiner Verein, weil wir haben 4 Mitarbeiter, 5 Mitarbeiter bei uns im China-Forum. Das heißt, wir machen eigentlich alle so ein bisschen alles. Also ich bin zwar Geschäftsführer des China-Forums, aber das heißt, es ist nicht so, dass bei uns die Hierarchien sehr steil wären, sondern bei 5 Leuten ist es doch alles sehr, sehr flexibel und wir machen wirklich alle alles. Natürlich bin ich vielleicht momentan derjenige, der natürlich am längsten mit dabei ist von unserem Büro jetzt, von der Geschäftsstelle. Daher kenne ich die Mitglieder auch häufig am besten und bin daher auch häufig dann einfach der erste Ansprechpartner von den Mitgliedern. Aber auch da wollen wir immer schauen, dass wir diese Anfragen auch auf verschiedene Schultern verteilen, weil wir einfach alle verschiedene Kompetenzen bei uns im Büro haben und diese Stärken natürlich auch für unsere Mitglieder ausnutzen möchten.
Was sind die tollsten Projekte oder erfolgreichsten Projekte von euch in den letzten 20 oder eigentlich der Verein hat ja schon mehr als 20 Jahre Geschichte. Was sind eigentlich die tollen Erinnerungen?
Also auch da muss ich auf beide Säulen eigentlich eingehen. Also ich finde immer tolle Erinnerungen für mich, wenn wir ein Mitglied haben, was auf uns zukommt und sagt, ich habe ein Riesenproblem in China, das und das ist gerade das Thema. Und ich sage, hey, red mal mit dem, der kann dir helfen. Ja, geh mal mit dem Mittagessen, der bringt dich da weiter. Ja. Und wenn der danach zu mir kommt und sagt, Herr Geiger, das war super, das war genau das, was ich gebraucht habe. Und wir haben jetzt unser Problem gelöst. Wir haben einen neuen Geschäftsführer eingestellt. Wir haben unsere Strukturen geändert. Und das war durch Ihren Kontakt, den Sie uns vermittelt haben. Dann machen wir uns eine Kerbe in den Gürtel und sagen, genau das ist, was wir wollen. Ja, genau das wollten wir erreichen. Und dann freuen wir uns. Das ist die Säule der Mitglieder. Und auf der anderen Säule dieser Veranstaltung, ja, also wir haben natürlich jetzt seit 2004 machen wir den China Forum Breakfast Club, unser China-Frühstück. Das ist immer wieder nett, die Leute morgens zu treffen, uns auszutauschen. Wir hatten jetzt vor 2 Wochen mit dem chinesischen Generalkonsul ein China-Frühstück in Regensburg. Super toll, ja, hat einfach Spaß gemacht danach. Also sowohl der Vortrag als auch, was immer bei uns ist, das Netzwerken danach. Das ist natürlich auch ein ganz wesentlicher Bestandteil. Einfach frühstücken. Quatschen, ja, und zu gucken, wo man sich helfen kann. Und dann haben wir eben jetzt 2012 unsere größte Veranstaltung ins Leben gerufen. Damals war sie noch gar nicht so groß. Ich glaube, damals hatten wir so 200 Teilnehmer. Das ist das Bayerisch-Chinesische Frühlingsfest. Und das ist jetzt natürlich so eine Leuchtturmveranstaltung des China-Forums geworden, aber natürlich auch eine Veranstaltung, die extrem viele Kapazitäten bei uns bindet, weil es einfach ein enormer Aufwand, eine enorme Größe ist. Also wir haben gar nicht mal, was die Teilnehmerzahl angeht, wir haben 450 Gäste, auch das in der Regel, das ist schon viel, klar, aber wir wollen da natürlich haben ein unglaubliches Programm an dem Abend, was wir organisieren müssen.
Ja, was ist eigentlich der Erfolgsrezept für das bayerisch-chinesisches Frühlingsfest? Das 450 Personen ist natürlich Wahnsinn. Wie habt ihr das geschafft?
Also, ich glaube, das gilt vielleicht gar nicht mehr unbedingt nur fürs Frühlingsfest, sondern für viele Veranstaltungen, die wir machen, haben wir ein Rezept, was uns sehr wichtig ist, was gar nicht jetzt bewusst eingeführt wurde, sondern was sich so ergeben hat. Ich glaube, die Leute fühlen sich wohl bei uns. Ja, ich glaube, die Leute haben das Gefühl, das ist jetzt keine wichtige Veranstaltung, wichtig in der Hingehend, ich muss jetzt wichtig sein, ich darf jetzt keine blöden Fragen stellen, sondern ich glaube, was wir immer möchten, ist eine Atmosphäre zu schaffen, wo die Leute reinkommen, gerade auch beim Frühstück, dann gibt es ein paar, die waren schon ein paar Mal da, es gibt ein paar neue, dann holen die sich einen Kaffee, setzen sich erstmal hin, quatschen miteinander. Und das ist so ein Gefühl des Vertrauens, glaube ich, was da entsteht, dass sie jetzt in dem Rahmen auch Fragen stellen können, vielleicht auch unangenehme Fragen stellen können, und sich wohlfühlen bei uns. Und ich glaube, das merken die Gäste auch beim Frühlingsfest, dass es einfach ein Rahmen ist, wo der entspannt ist. Wir wollen, dass die Leute Spaß haben an dem Abend. Wir wollen nicht, dass es eine steife Veranstaltung wird, wo alle, ja, wie gebannt auf ihren Stühlen sitzen, sondern wo sie einfach beim Glas Bier sagen, was machst du da eigentlich? Ja, und oh, hört sich spannend an. Und sagen, boah, geile Show heute Abend, witziger Typ da vorne, ja. Also, das ist so unser Ziel. Und wenn wir das schaffen und merken, dass die Leute ein Leuchten in den Augen haben und sich wohlfühlen, dann fühlen wir uns auch wohl und freuen uns.
Und man vergisst häufig, also ihr nicht, aber die Teilnehmer genießen natürlich die 5 Stunden Zeit mit euch, aber wissen nicht, wie viel Arbeit das auch bedeutet. Ein Jahr lang Arbeit für die 5 Stunden schöne Zeit mit euch. Und du bist ja mittendrin in der heißesten Phase von der Vorbereitung von den nächsten Frühlingsfest, nächstes nochmal im Sommer 2022. Und was sind eigentlich mögliche Problematik oder wie habt ihr solche Herausforderungen gemanagt?
Oh, im Laufe der Jahre hatten wir ganz viele spannende Fälle, ja. Also viel der Arbeit besteht tatsächlich erstmal drin, Leuten hinterherzulaufen. Ja? Seien es Künstler, Partner, Sponsoren, weil natürlich die auch wieder ihre eigenen Probleme haben, ihre eigenen Themen haben, die wir verstehen müssen, damit wir ihnen weiterhelfen können. Aber so ganz spannende Beispiele beispielsweise ist, also vielleicht das mal vorweggeschickt. Unser Ziel beim Frühlingsfest ist es immer, das moderne Bayern und das moderne China zu zeigen. Wir wollen also Klischees entgegenwirken. Und bei uns wird es niemals Arhu und Pipa geben und auch keine Pekingoper. Und bei uns wird es auch niemals Schublatteln und Gorsenschnolzen geben von bayerischer Seite. Ja, das ist nicht unser Stil. Wir wollen zeigen, es gibt ein junges Bayern, es gibt ein junges China und die ticken einfach anders. Und deswegen hatten wir vor 3 Jahren, 2019, als das Fest zum letzten Mal in Präsenz stattfand, einen Rapper eingeladen aus Sichuan, aus Chengdu. Und der war zum ersten Mal im Ausland gewesen. Der war vorher noch nie hier. Ja? Und ich habe dann alles mit ihm versucht zu arrangieren. Wir mussten auch eine Garantie für ihn übernehmen, dass er auch wieder zurückfliegt. Ja, wir mussten also haften als China-Forum. Und dann wollte ich ihn am Flughafen abholen, 2 Tage vor dem Fest. Und hat er mir angerufen oder WeChat geschrieben, er kommt jetzt doch erst 8 Stunden später an, weil er hat seinen Flug in Moskau, einen Weiterflug in Moskau verpasst und sah, weil er am falschen Gate saß. Der wusste einfach nicht, wie ein Flughafen so funktioniert und hat dann Gott sei Dank einen netten Chinesen gefunden, der ihm, ich glaube, $800 geliehen hat oder Euro geliehen hat, um seinen Weiterflug, um neues Ticket zu kaufen, um nach München zu kommen. Ja, und also der hat uns wirklich die ganze Woche, wo er dann in München war, sehr auf Trab gehalten. Und als dann die Nachricht kam, erst wieder zurück in Chengdu, war ich sehr, sehr glücklich, ja, weil ich dachte, ob das gut geht, der ist auch noch durch Deutschland gereist. Also das ist so ein super netter Typ. Also ich mochte den total gerne. Einfach ein Künstler, witzig, ja, aber schon so Sachen, wo man sich dann so ein bisschen den Kopf zerbricht, ob das alles funktioniert.
In der letzten Jahr habt ihr nicht nur deutschen Mitgliedsfirmen. Ihr habt auch zunehmend Kunden oder Mitgliedsfirmen aus China. Was sind eigentlich von deiner Erfahrung nach die Unterschiede in gerade Bedienung von solchen Kunden für als Sponsor oder in Veranstaltungen? Was sind deine persönlichen Erfahrungen?
Also was so Veranstaltungen angeht, muss man sagen, sind die, auch als Mitglieder oft, sind die chinesischen Firmen durchaus anspruchsvoller. Ja, also, und oftmals, manchmal hat man auch den Eindruck, als Mitglieder jetzt betrachtet, sie wissen auch immer nicht ganz genau, was ein Verein eigentlich ist und leisten kann. Also, die denken sich, sie zahlen jetzt 500 € Mitgliedsbeitrag fürs China-Forum und damit machen die ihren Vertrieb in Europa für das ganze Jahr, ja, also da muss man immer so ein bisschen erklären, was wir dürfen und was auch unsere Grenzen sind und was auch realistisch ist. Aber auch als Sponsoren sind sie häufig anspruchsvoller. Also man merkt, sie versuchen immer noch eine Schippe draufzulegen, ja. Also wir schreiben ganz klar, mit jedem Sponsoringpaket bekommst du das und das und dann jetzt, ja, aber wir würden doch ganz gerne auch dies noch machen und auch jenes machen und dann muss man immer gucken, wo die Grenzen sind, ja. Also man muss immer halt eine gewisse Verhandlungsspielraum haben, auch jetzt, ja, als wenn man jetzt Veranstaltungen macht, ja, wir machen dann ein Angebot, was wir, wie wir unterstützen können, was wir dafür haben wollen, da wird immer verhandelt, klar, und es wird immer noch was draufgelegt, was man haben möchte dafür, und da muss man einfach immer einen Weg finden, wo wir uns mit wohlfühlen, aber natürlich auch, wo sich die chinesischen Kunden mit wohlfühlen, dass wir einfach gemeinsam letztendlich die Veranstaltung ja machen, das ist ja das Ziel.
Das sind ja schon wertvolle Informationen als China-Erfahrung und Management-Skills für die deutschen KMUs, die auch Mitglieder sind bei euch im Verein. Und wenn die jetzt Mitglieder werden bei euch, was erwarten die deutschen KMUs von dem Netzwerkarbeit und was suchen sie bei euch?
Also es ist tatsächlich extrem unterschiedlich. Wir haben ganz, ganz unterschiedliche Mitglieder von dem klassischen Maschinenbau über Automobilzulieferer, Laserfirmen. Und ich habe das Gefühl, die Erwartungen sind extrem unterschiedlich. Es gibt Mitglieder, die kommen regelmäßig zu unseren Veranstaltungen. Die wissen es sehr, sehr zu schätzen, die Informationen, die wir liefern dort bei den Veranstaltungen. Es gibt welche, die rufen es auch immer gezielt an und sagen, ich habe genau das und das Problem, wer kann mir weiterhelfen? Es gibt welche, die haben wir seit einem Jahr nicht mehr gesehen, was uns, was wir immer sehr schade finden, weil wir genau diesen Austausch mit den Mitgliedern sehr schätzen. Aber ich glaube letztendlich, was alle brauchen und möchten, ist tatsächlich dieses Netzwerk, ja, dass sie einfach Ansprechpartner haben für den Bereich China, mit denen sie sich treffen und austauschen können, weil oftmals Probleme die gleichen sind, die oder ähnliche sind, die Unternehmen beschäftigen. Und ich glaube, da sind sie auch bei uns ganz gut aufgehoben.
Darf ich ein bisschen nachhaken, wenn wir bei der Probleme sind? Was sind die konkrete Fragen, die man Fragestellungen, sagen wir mal so, in der letzten Zeit, wo du beobachten kannst, was die Unternehmen als Antwort suchen?
Also natürlich, was immer ein Riesenproblem ist, was uns jetzt natürlich die letzten 2 Jahre mit Corona beschäftigt hat, wie komme ich rüber? Ich komme nicht rüber. Was kann ich tun, um nach China fliegen zu können? Wie ist denn die Quarantänesituation vor Ort? Da gibt es ja die Flieger der Auslandshandelskammer. Wer ist dafür der Ansprechpartner? An wen kann ich mich wenden, dass ich vielleicht mit so einem Flieger nach China komme? Wie kriege ich ein Visum? Was muss ich dafür tun? Ja, also das so Themen, die natürlich jetzt Corona-mäßig sehr relevant waren. Auch andersrum, ich habe eine Mitarbeiterin, also ich habe eine Geschäftsführerin meiner Tochtergesellschaft in China. Und wie kann ich nach Deutschland holen? Ich möchte mit der mich jetzt hier mal in Deutschland treffen und austauschen. Also auch da administrative Dinge, aber auch so Sachen gerade wie mit Datentransfer ist ein großes Thema. Ja, momentan, welche Daten darf man noch vermitteln? Wie kann man eine eigene IT-Infrastruktur in China schaffen und die vielleicht von der deutschen Infrastruktur abkoppeln? Also früher sind die deutschen IT-Chefs einmal im Monat nach China geflogen, haben dort die IT-Infrastruktur betreut. Das geht alles nicht mehr. Ja, und deshalb, die Tochterfirmen mussten in den letzten beiden Jahren autarker werden. Und die Muttergesellschaften wollten aber natürlich auch nicht ganz das Zepter der Handlung aus der Hand geben. Ja, also von daher gab es da in diesem Bereich doch immer wieder einige Fragestellungen.
Wenn wir schon beim Thema sind, die letzten 2, 3 Jahre sind ja geprägt von schon viele außergewöhnliche Herausforderungen wie Covid und aber auch eine Tendenz getrieben von beiden Märkten, China und Europa, einer Decoupling-Strategie und aber auch jetzt jüngste Krieg in Ukraine. Und inwieweit werden diese Ereignisse eure Tätigkeit, eure Aktivität, Events in Zukunft verändern oder was habt ihr konkret an Anpassungen oder was sind die Fokusse von eurer Aktivität in der Zukunft?
Also, als gemeinnütziger Verein ist uns vollkommen klar, wir können die Politik nicht ändern. Ja, das liegt nicht in unserer Macht. Wir können sie nur verfolgen und darüber berichten. Das ist unser Ziel. Und von daher wird sich natürlich auch unser Themenschwerpunkt auch immer wieder mit diesen Themen beschäftigen. Also auch mit den konkreten Problemen, die mit diesen Decoupling-Tendenzen verbunden sind. Ja, also wir betrachten das natürlich sehr, sehr genau. Wir alle lesen jeden Tag zig Newsletter über Deutschland und China, um immer auf dem Laufenden zu sein, was gerade die Entwicklungen sind. Und dann immer entsprechend auch unsere Themen auch auszuwählen, die wir jetzt als wichtig erachten, damit die Mitglieder von uns in den Veranstaltungen informiert werden. Ja, oder in einem monatlichen Newsletter. Wir haben auch einen monatlichen Newsletter, den wir den Mitgliedern zuschicken. Also von daher verfolgen wir diese Themen sehr, sehr genau, was dort passiert. Und wir können halt immer nur letztendlich auch mit Veranstaltungen, die wir machen, dafür werben, die Leute zusammenzubringen, die chinesische Seite, die deutsche Seite, um eben diesen vielleicht ja, einfach um diese Plattform zu schaffen, um mehr Verständnis zu schaffen, um damit vielleicht auch diesen Decoupling-Tendenzen irgendwie in irgendeiner Form entgegenzuwirken. Aber wie gesagt, wir sind nicht die Politik, wir sind nur ein Verein.
Auf jeden Fall. Und von der langfristigen Planung und Tätigkeit zurück auf die kurzfristigen Highlights. Nächste Woche ist ja, wie gesagt, das Bayerisch-Chinesische Frühlingsfest im Sommer 2022. Nächste Woche Freitag findet jetzt statt. Und ich bin echt traurig, dass ich selber nicht daran teilnehmen kann. Bin privat verhindert. Und das ist wirklich eine schade Sache. Und was kann man vielleicht als Trost für mich, dass du ein bisschen schon verraten kannst, was kann man von deinem Frühlingsfest oder Sommerfest besser gesagt erwarten? Was sind die Highlights für dich?
Also wir haben jetzt nicht offiziell, aber inoffiziell für uns so ein Oberthema so ein bisschen ausgewählt und das ist Ping-Pong, also Tischtennis, ja. Weil genau diese Decoupling-Tendenzen, die du gerade genannt hast, die wir natürlich mit sehr großer Sorge betrachten, haben uns überlegen lassen, was wollen wir denn dieses Jahr machen? Und wir haben auch immer einen Keynote-Speaker, ja, was sind denn momentan die Themen? Und alle Themen, die momentan zwischen China und Deutschland existieren, sind eigentlich nicht schön. Ja, es ist einfach alles sehr politisch, es ist sehr, auch sehr negativ geprägt. Und man hat sich gedacht, Mensch, wie ging es denn damals los mit den diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und China, wobei wir jetzt auch das 50 Jahre Jubiläum haben, Beziehungen Deutschland-China. Also Deutschland-China zwar nicht, aber Westen und China fingen an mit Ping-Pong. Also der chinesische Tischtennisverband hat die amerikanische Tischtennis-Nationalmannschaft eingeladen, zu einem Freundschaftsspiel nach China zu fliegen. Und danach gab es Kontakte auf höchster diplomatischer Ebene. Und das war dann diese sogenannte Ping-Pong-Diplomatie. Das heißt, wir werden eine Keynote haben zum Thema Business und Ping-Pong. Wir werden eine Bühnenshow haben mit jungen bayerischen Nachwuchsspielern, die ein bisschen Show-Tischtennis spielen. Aber am allerwichtigsten ist uns, wir werden tatsächlich Tischtennisplatten haben im Raum und im Saal, kleine Tischtennisplatten. Und wir wollen, dass die Deutschen und Chinesen einfach miteinander spielen. Ja? Und weil Spielen zusammen ist immer, finde ich, totaler Icebreaker. Und dann haben wir natürlich getreu unserem Motto, junges China, junges Bayern, zwei junge Artisten eingeladen vom chinesischen Nationalzirkus, die dort auftreten werden. Und als Pendant zu unserem Rapper aus Sichuan vor 3 Jahren haben wir jetzt die bayerische Antwort eingeladen, die Ria, eine Rapperin aus München, nee, die aus München, aus Bayern, die auf Bayerisch rappt. Ja, und da freuen wir uns schon total drauf, weil das ist genau das, was wir gerne mögen, zu zeigen, es gibt so ein total cooles Bayern und es gibt total coole Chinesen und die ticken eben ganz anders, als man das vom Klischee her erwarten würde.
Also ich muss sagen, ihr habt wirklich ein tolles Oberthema ausgewählt und sehr geschickt. Ping-Pong, die beste Ping-Pong-Nation der Welt und die beste Ping-Pong-Nation von Europa treffen sich zusammen. Und ich bin froh, dass ihr nicht Fußball gewählt habt. Da kann China nicht wirklich auf Augenhöhe was anbieten.
Ja. Nee, aber leider ist Deutschland natürlich die beste Tischtennisnation Europas, aber gegen China nach wie vor chancenlos. Aber deswegen haben wir den Nachwuchsspieler von Bayern eingeladen, damit sie dann vielleicht mal irgendwann mal Konkurrenz werden zur chinesischen Tischtennis-Elite.
Ja, leider so viele Highlights macht mich noch trauriger. Ich bemühe mich bei der nächsten Mal wirklich dabei sein.
Das wird blödes Fest, Xiaolong, das wird ganz blöd. Du wirst nichts verpassen.
Das ist schon zu spät, Stefan. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg und ich glaube, ihr wird einen großen Erfolg feiern können. Und ich bedauere natürlich nochmal, dass ich selber nicht da sein kann, aber freue mich, dass du heute Zeit gefunden hast für uns und für die Zuhörer. Nochmal vielen Dank und dir noch ein gutes Gelingen und eine gute Vorbereitung und schönes Wochenende.
Dankeschön, Xiaolong. Deine guten Wünsche werden wir brauchen. Vielen Dank.
In dem Sinne, ciao.
Tschüss.
Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche KMU noch mehr über China wissen möchten, empfehle ich Ihnen unsere kostenlose englischsprachige Webinar-Serie China Webinar zu besuchen. Oder schreiben Sie gerne eine Mail an mich persönlich unter der Webseite china-team.de. Mit über 100 China-Experten können wir Ihnen gerne weiterhelfen. Bis nächstes Mal und 再见.